Kellner wieder Ober. Der Talk. Garantiert ohne Zusatzstoffe. Und hier ist Carola Kellner.
Herzlich willkommen bei Hicktown Records in Nickelheim. Wie selbstbestimmt kann man eigentlich im Alter sein Leben bewerkstelligen? Wie gestaltet sich der Spagat zwischen schlechtem Gewissen und Bevormundung von Angehörigen? Und welche Rahmenbedingungen braucht es da überhaupt? Meine heutige Gesprächspartnerin ist mehr als qualifiziert für diese Fragen. Sie ist seit einigen Jahren tätig im Mehrgenerationenhaus Flinsbach, seit 2020 auch dort die Geschäftsführerin. Und dieses Mehrgenerationenhaus gilt als eines der Vorzeigehäuser in diesem Bereich. Außerdem ist sie Mitglied in zahlreichen Gremien, so unter anderem der Steuerungsgruppe Seniorenpolitisches Gesamtkonzept des Landratsamtes Rosenheim und dem Frauennetzwerk Gesundheitswesen in Bayern. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Evi Faltner.
Vielen Dank, liebe Lola, für die Einladung.
Evi, wenn ich an dich und deinen beruflichen Werdegang so denke, dann fällt mir immer der Film Best Exotic Marigold Hotel ein. 2012 feiert die Geschichte von 7 Rentnern und Rentnerinnen, die ihren Lebensabend in Indien in einem Hotel verbringen wollen, einen großen Erfolg. Tatsächlich war ja dein beruflicher Wunsch, ursprünglich Hoteldirektorin zu werden. Und du weißt ja, wie sehr ich das schätze, was du hier für das Gesundheitswesen tust. Deswegen traue ich mir jetzt einmal ganz flapsig zu fragen, was ist denn da eigentlich schiefgelaufen, dass du statt in einem schicken Hotel auf Mauritius im Mehrgenerationenhaus in Flinsbach gelandet bist?
Ja, also das ist natürlich manchmal so, wie das Leben so spielt. Man lernt einen Mann kennen und man muss auf einmal in eine ganz eine andere Richtung gehen. Und das war bei mir eigentlich so, weil ich war schon sehr ehrgeizig in meinem Beruf, das muss ich jetzt einfach sagen. Und mein großes Ziel war immer, dass ich spätestens mit 30 irgendwo ein Hotel leite. Und dann war das so, dass auf dem Weg dorthin, da war ich 28, genau, hatte ich mein erstes Angebot auch wieder über meinen Mentor, eigentlich in dem Bereich der Hotellerie, muss ich sagen, der mich immer wieder mitgenommen hat, mich immer wieder in seine Teams integriert hat. Und der hat mir diese Stelle organisiert und die war in Kroatien. Und auf dem Weg dorthin habe ich meine Schwester besucht, hier in Brandenburg, die in der Kneipe von meinem heutigen Mann gearbeitet hat. Und ich wollte eigentlich nur eine kurze Stippvisite machen. Ja, und dann habe ich zwar meinen Job noch angetreten dort in Kroatien, aber der war dann natürlich jetzt im Nachgang glücklicherweise wirklich ziemlich katastrophal ist das Ganze dort abgelaufen. Und dann hat mich damals der Simon wirklich in einer Nacht- und Nebelaktion, also der hat in der Früh um 3 dann irgendwann mal die Kneipe abgesperrt, ist dann nach Kroatien runtergefahren und hat mich dort dann abgeholt mit meinem ganzen Sack.
Rausgerettet.
Rausgerettet sozusagen, genau. Ich habe da bis heute kein Gehalt bekommen und alles. Also das war wirklich ganz ein verrückter Einsatz, aber so Erfahrungen muss man einfach auch mal machen. Und so bin ich dann in Brandenburg gelandet, genau. Und dann war natürlich alles wieder auf Null. Dann hat man sich überlegt, was mache ich oder in welche Richtung gehe ich. Und dann bin ich ja zeitlang auch im Veranstaltungswesen geblieben. Habe mir dann einen Job gesucht in München, im Lehmbach, in einer großen Gastronomie mit viel Veranstaltungen. Habe das Veranstaltungsmanagement gemacht. Das war ein ganz interessanter Job. Und bin dann so nach und nach durch verschiedene Stationen sozusagen immer ein bisschen näher auch nach Brandenburg gerückt. In meiner Zeit, wo ich in Brandenburg dann gelebt habe, habe ich erst, wie gesagt, im Lehmbach gearbeitet. Das war das Erste. Bin dann von einem Kunden abgeworben worden. Die haben bei uns eine große Veranstaltung gemacht mit dem Intel Racing Team damals. Da war der Sebastian Vettel noch ganz, ganz jung. Das war sehr spannend. Durfte ich da mal kennenlernen, beziehungsweise der war da sozusagen der Stargast. Und das war für mich ganz ganz spannend, weil der ja so furchtbar klein ist, gell? Also wenn man neben dem steht, den überragt man. Genau, und die damals diese Veranstaltung sozusagen organisiert haben, die Agentur, die hat mich abgeworben, dann habe ich für die ja zeitlang gearbeitet. Die hatten als hauptsächlichen Kunden dann Intel, war da in München in Aschheim. bin dann gewechselt, weil ich einfach näher hier nach Hause wollte und keinen so großen Arbeitsweg mehr, zu einer Hotelberatungsfirma. War dann dort auch ein Jahr und dann kam 2008. Das war ja eine ganz große Wirtschaftskrise, die wir ja schon mal erlebt haben. Vergessen wir jetzt momentan so ein bisschen. Wir haben ja viele Dinge auch schon mal durch und dort bin ich dann einfach ausgestellt worden, weil die Hauptkunden von dieser Beratungsfirma waren Banken. Die haben dann abgebaut. Dann war ich ein Dreivierteljahr zu Hause, habe das auch genutzt, habe dann bei der Tafel ein bisschen mitgearbeitet und einfach mal, ja,
Sport gemacht. Waren das so die ersten Begegnungen auch mit dem sozialen Bereich dann, also so die Tätigkeit an der Tafel?
Also das war einfach so, dass ich gesagt habe, also wenn ich zu Hause bin und da auf Arbeit suche, du musst ja irgendwas machen. Also und dann willst du natürlich was Sinnvolles machen in der Zeit, die du auch, dass du nicht irgendwie nur rumhängst oder nur einen ganzen Tag Bewerbungen schreibst. Ich glaube, jeder hat schon mal so eine Zeit erlebt einfach. Es ist ja zum Teil frustrierend, ja, wenn es überhaupt am Arbeitsmarkt nichts gibt, was dir so taugt. Und du hast ja auch viele Absagen, suchst dann wieder, weißt eigentlich, was du nicht machen willst, aber auch nicht so wirklich, was dir gut taugt und so. Und ja, und dann habe ich dort in der Tafel gearbeitet und das war eine ganz lustige Truppe. Also ich war da am Vormittag bei der Vorbereitung sozusagen, nicht bei der Ausgabe. Ganz gemischte Leute und es hat sehr viel Spaß gemacht. Genau, und es war immer bloß einmal in der Woche. Danach habe ich dann auch wieder in einer Marketingagentur angefangen, hier in Rosenheim, die hauptsächlich als Kunden hatten große NGOs, also zum Beispiel SOS Kinderdörfer, Ärzte ohne Grenzen, was hat man noch? Ja, WWF zum Beispiel war ein großer Kunde, also unterschiedliche Organisationen, gemeinnützige. Und das war dann tatsächlich der Einstieg in diesen sozialen Bereich, wo ich dann viel erfahren habe, wie die arbeiten, wie die kommunizieren, wie Spenden generiert werden und so weiter. Also es war sehr, sehr spannend und sehr vielfältig auch, weil das, ich habe es ja gerade gesagt, also das ging wirklich von Agenturen, die sich um Kinder gekümmert haben, bis hin zu Naturschutz und so weiter. Und das war sehr spannend.
Spannender Einblick, ja.
Absolut, absolut. Ja.
Und wann bist du dann direkt beim Mehrgenerationenhaus in Flinsbach gelandet oder wie kam da der Kontakt zustande?
Ja, also das war auch wieder so eine Zufallsbegegnung in Anführungszeichen, weil ich war eigentlich nur spazieren, auf irgendeiner Spazierrunde mit meinem Mann. Und ich war nicht mehr so ganz glücklich in meinem Job, weil einfach, ich war Mitte 30 und da ging es nicht wirklich weiter. Also das ist eine unternehmergeführte Agentur und meine Chefin war die Unternehmerin sozusagen oder die Eigentümerin und es gab da nicht wirklich Entwicklungspotenzial in irgendeiner Richtung. Mhm. Und also mit 35 ist es einfach zu früh dann zu sagen, okay, ich bleibe da jetzt bis zur Rente.
Genau.
Und es ist ja, so bin ich aber einfach nicht. Also ich versuche schon immer irgendwie was weiterzubringen und was weiterzuentwickeln. Und es waren dann einfach nicht mehr so die Rahmenbedingungen dafür, dass man da nochmal weiterkommen konnte. Und genau, und dann habe ich auf diesem Spaziergang meine dann Chefin getroffen, die Monika Kaiser-Fehling, die ja 25 Jahre das christliche Sozialwerk auch geleitet hat, mit aufgebaut hat. Und dann kommt man so ins Ratschen, Luda, du weißt ja, wie sowas manchmal ist, gell? Das ist ja, das ist so, unterhält man sich, ja, was machst du und so weiter. Und dann habe ich so ein bisschen erzählt und dann hat sie gesagt, ja, sie sucht eigentlich jemand, der sich um diesen ganzen Spendenbereich kümmert und außerdem mag sie irgendwann mal auch ein bisschen kürzer treten und sucht auf lange Sicht auch eine Nachfolge und so. Und dann, ja, dann bin ich da mal vorbeigekommen, habe mir das angeschaut und du warst ja auch schon mal bei uns.
Ja. Das ist toll.
Ja, und es ist ein ehemaliges Kloster, das Gebäude. Und mir hat mal jemand gesagt, die Menschen, die Klöster errichtet haben, die machen das ja, die sind auch an ganz speziellen Orten, entstehen die. Also das sind schon
Kraftorte
auch immer so,
genau,
so
ein bisschen, ja.
Kraftorte, ein bisschen spirituelle Orte. Und ich finde, das merkt man bei uns schon. Also es ist jeder, der zu uns kommt, uns besucht, sagt, Mensch, toll, tolle Atmosphäre. Das ist schön bei euch. Man fühlt sich sofort wohl, wenn man zur Haustür reinkommt. Und so war das bei mir auch. Also ich habe mich da sofort wohl gefühlt.
Und der Weg ist so gegangen, wie deine Chefin den prophezeit hat offensichtlich. Also genau. Sie hat sich irgendwann zurückgezogen und du hast jetzt als Geschäftsführerin das übernommen. Ihr habt ja mit diesem Haus auch viele Preise gewonnen. Mhm. Einige Preise auch gewonnen. Zum einen den Sozialpreis des Landkreises, aber auch direkt aus der Hand unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel einen Preis im Rahmen von Start Social, Hilfe für Helfer. Was ist denn so, du hast ja schon gesagt, ja, also das steht an so einem besonderen Platz vielleicht einfach, dieses Haus, und hat so besondere Energie, aber was ist denn sonst noch aus deiner Sicht für die Menschen, die dieses Haus auch nutzen, das Besondere daran?
Also ich glaube, dass alles steht und fällt einfach mit den Menschen, die da arbeiten. Also das sind einfach ganz besondere Kollegen, die wir haben. Es sind viele Kollegen oder eigentlich fast alle, die einfach auch in diesen beiden Orten, in Flinsbach und in Brandenburg, wirklich tief verwurzelt sind, die einfach so eine positive Grundeinstellung haben, die, ja, die ihren Beruf einfach auch leben. Und wir haben viele ehrenamtliche Helfer, jetzt momentan natürlich ein bisschen zurückgeschraubt, aber das wird auch wiederkommen, die sich engagieren und ja, einfach auch ein gutes Netzwerk, gute Zusammenarbeit auch mit anderen Kollegen, mit anderen Häusern, mit anderen Einrichtungen, das finde ich ganz wichtig. Und ja, und versuchen halt da immer junge Leute einzubinden, viel in Ausbildung zu stecken, in Weiterbildung zu stecken. Unsere Pflegedienstleitung, die Steffi Rupp, ist auch Pflegepädagogin, die sich da sehr, sehr stark engagiert in dem Bereich. Und ja, so haben wir immer wieder neue Menschen, junge Menschen bei uns, aber auch ganz viele etablierte, langjährige Kollegen. Und das ist einfach eine sehr gute Symbiose.
Ich bin ja schon immer mal wieder so in kommunalen Kontexten deutschlandweit unterwegs und ich stelle auch fest, es werden immer mehr Mehrgenerationenhäuser. Ich stelle auch fest, dass häufig die Kommunen nicht besonders zufrieden sind damit, wie es da drin dann so läuft. Ja, das eine ist ja, dass du sagst, ja, wir haben hier einfach auch gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns vor Ort, die das auch mit einem bestimmten Herzblut und einem Engagement und örtlich verwurzelt auch tun. Aber es muss ja auch noch andere Faktoren geben, die so Erfolge von sowas konzeptionell ermöglichen können. Mhm. Ja, also ich habe jetzt ein ganz banales Beispiel, weiß ich, aus einer Stadt, die sich wahnsinnig beschwert haben darüber, dass das so schlecht genutzt wird. Und dann gucke ich mir an, wo das Ding liegt und dann ist es einfach nicht erreichbar. Ja?
Genau.
Also für ältere Menschen überhaupt nicht erreichbar. Welche weiteren konzeptionellen Faktoren siehst du denn, um sowas erfolgreich auf die Beine zu stellen?
Also natürlich das Erste ist der Standort, Lola. Du weißt es, bei uns war es ja so, dass das Haus aufgebaut und gegründet worden ist von Wolfgang Berthaler, der damals Bürgermeister in Flinsbach war, der wirklich da absolut sein Herzblut reingesteckt hat, bei uns auch Ehrenvorsitzender ist und da wirklich ein Filetstück in Flinsbach, das muss man einfach mal sagen, wenn man bei uns war, wir schauen auf der einen Seite auf den Wendelstein und auf der anderen Seite auf den Heuberg. Also wir sind ganz zentral, mitten im Ort, ja, Luftlinie irgendwie, ich würde jetzt mal sagen 150 Meter zur Kirche, zur Schule und so weiter. Es ist sehr dörflich, sehr, ja, sehr heimelig auch alles und auch sehr zentral im Ort. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil man uns halt wahrnimmt, weil unsere Autos durch den Ort durchfahren, die sieht man, weil da ein Kommen und Gehen ist. Es ist ja unten die Kinderkrippe mit drin. Es ist da jung und alt beieinander und es ist sehr präsent. ja, in der Wahrnehmung von den Bürgern. Es ist natürlich auch so, dass wir uns wirklich drum bemühen und versuchen ganz, ganz viel auch in den Gemeindenachrichten zum Beispiel zu kommunizieren. Ja, in Brandenburg und in Flinsbach, wir machen echt so einen Jahresplan, wo wir uns einfach überlegen, wo können wir welche Themen ansprechen. Wir versuchen uns zum Beispiel bei der Volkshochschule auch mal mit verschiedenen Angeboten dann anzubieten. Wir haben ja, den Verein gibt's halt einfach seit über 60 Jahren. Das heißt, es hat eine große Tradition. Wir haben fast 1000 Mitglieder. Und ich glaube auch noch dieser, was ein sehr großer Vorteil ist, ist, dass unsere Vorstände sind die beiden Bürgermeister. Und der erste Vorstand ist der Bürgermeister von Flinsbach, der Stefan Lederwascher, der zweite, der Matthias Jokisch aus Brandenburg. Und so ist es automatisch, sind wir da schon sehr wahrgenommen, auch auf der Ebene der Kommunen. Und es gibt bestimmte Dinge, die immer ganz selbstverständlich dann bei uns stattfinden, ja, weil da gibt es jetzt mehr Generationenhaus oder da gibt es Sozialwerk. Und das ist einfach schön. Also wir sind schon ein ganz wichtiger, ja, soll man das Player nennen, oder schon in unserer Gemeinde.
Wofür man aber natürlich auch was tun muss. Ja, also das ist ja nicht was, was automatisch entsteht, sondern da muss man natürlich auch bereit sein zu netzwerken, auch irgendwie sich auszutauschen, zu kommunizieren. Und das eine, glaube ich, ist schon auch so dieser soziale Aspekt, den du so beschrieben hast. Aber es ist ja auch, gibt ja auch den betriebswirtschaftlichen tatsächlich auch. Findest du es für dich als Vorteil, dass du aus der Betriebswirtschaft kommst?
Ja.
Ja?
Ich sehe das als großen Vorteil, weil ich vielleicht auf manche Dinge einen anderen Blick habe. Ja? Ich stecke vielleicht nicht so tief in bestimmten Systematiken oder wenn du aus einem sozialen Beruf kommst, möchtest du im Normalfall mit Zahlen nichts zu tun haben, Lola. Das weißt du wahrscheinlich auch.
Ja, man lernt es irgendwann, wenn man es ja, muss. Genau. Aber die erste Wahl ist natürlich nicht, dass ich so einen Beruf ergreife, um dann viel rechnen zu müssen oder Abrechnungen zu machen oder zu gucken, ob was rentabel ist. Das stimmt.
Genau. Und bei uns, wir haben das große Glück, wir müssen ja nur rentabel sein, in Anführungszeichen. Bei uns muss es halt auf null rumgehen. Und wir müssen einfach immer schauen, dass wir so viel Geld auf der Seite haben, dass wir neue Projekte anstoßen können, die dann einfach wieder unseren Senioren, Menschen mit Pflegebedarf oder vor allen Dingen unseren pflegenden Angehörigen, die ja große Stütze auch sind, einfach zugutekommen. Und was ich halt schon mache, ich kümmere mich halt extrem um Förderungen, ja, oder um Zuschüsse. Und wenn du das so ein bisschen etablierst und sagst, du musst einfach da ständig dranbleiben und schauen, was gibt's wieder? Was können wir denn wieder für Geldtöpfe angreifen? Welche Projekte gibt's, die wir umsetzen? Was gibt's da für Fördergelder dafür? Dann ist das einfach was immer wieder dieses Haus weiterbringt und auch den Verein weiterbringt. Und natürlich, was auch noch dazu kommt, ich komme halt aus der Dienstleistung, also aus der Hotellerie, und Menschen, die aus der Dienstleistung kommen, die, glaube ich, habe schon ein ganz gutes Gespür für Menschen. Und ich glaube, ich habe auch ein ganz gutes Gespür für Führung. Und ja, ich nehme mich selber auch nicht so wichtig. Mhm. Vielleicht ist es auch das. Weil für mich zählt immer das Team und ich versuche immer wirklich aus jedem so ein bisschen so das Beste rauszukitzeln. Und ich glaube, wenn du in vielen verschiedenen Unternehmen gearbeitet hast, dann lernst du das auch ein bisschen. Muss man natürlich auch der Typ dafür sein und das auch mögen. Aber doch, ich glaube, das kann ich ganz gut.
Das glaube ich tatsächlich auch. Jetzt mal angenommen, ich habe ein Interesse dran, euer Angebot zu nutzen. Ab welchem Alter kann ich denn das? Gibt es da irgendwie eine Festschreibung? Ich finde ja, momentan ist es so in unserer Gesellschaft, dass ihr Alter oder Altsein gar nicht so sehr an eine Zahl gekoppelt ist, sondern eher an so einen Zustand oder eine individuelle Verfassung oder so. Ja? Also du kannst ja jetzt 80-Jährige haben, die topfit mit dem Mountainbike auf dem Berg fahren, und du kannst 80-Jährige haben, denen es wirklich schon körperlich auch schlechter geht. wer kann denn euer Haus in welcher Form nutzen und wer finanziert es letztlich auch?
Also es ist so, das ist ein wichtiges Thema, Lola, was du da ansprichst, weil ich glaube, das Alter heute was anders bedeutet, als das früher war. Das verändert sich sehr, sehr stark. Und wann ist jemand alt? Ja, weiß ich nicht. Man ist, dieser Spruch, man ist immer so alt, wie man sich fühlt, ja, der ist da.
Ja.
Aber es gibt bei uns ganz viele Angebote, die auch unabhängig vom Alter sind. Also wir haben natürlich auf der einen Seite vielleicht auch nochmal zur Erklärung, wir sind eigentlich vom Ursprung her ein ambulanter Pflegedienst und wir haben auch sehr, sehr junge Patienten, die wir versorgen. Also die halt dann einfach einen Hilfebedarf haben. Ich sage jetzt einmal, was viele Leute zum Beispiel gar nicht wissen, wenn du dir jetzt heute einen Unfall baust oder mit dem Radl stürzt und du hast beide Arme im Gips und lebst aber allein und hast keine Familie, ja, wie versorgst du dich? Wir haben ja auch, du kannst ja nicht lange im Krankenhaus bleiben, die Liegezeiten werden ja immer geringer und dann kommst du nach Hause und dann hast du, also ich sage jetzt mal, beide Arme im Gips, ja, und was machst du dann? Wer geht für dich einkaufen? Wer kümmert sich um deinen Haushalt? Wer hilft dir vielleicht beim Anziehen, vielleicht immer beim Duschen und so weiter? Und dafür gibt es ja von der Krankenkasse zum Beispiel auch eine Hilfestellung, das wird ja finanziert, dass wir zum Beispiel einen gewissen Zeitrahmen zu dir nach Hause kommen und dir jetzt zum Beispiel helfen, auch wenn du ein junger Mensch bist. Mhm. Also das ist unabhängig vom Alter. Die meisten Leute, die wir versorgen, haben eine Pflegegradeinstufung. Und das bedeutet, dass eine Pflegegradeinstufung bekommst du dann, wenn voraussichtlich deine Defizite, die du hast, sich mindestens ein halbes Jahr lang nicht verbessern können. Also das heißt, du bist wirklich dauerhaft in Anführungszeichen pflegebedürftig und brauchst auf Unterstützung oder auf Hilfe angewiesen. Genau. Und dann kommen wir nach Hause und dann können wir dich in deinem Rahmen, den du brauchst oder wo du Hilfe brauchst, unterstützen. Das ist jetzt die eine Sache, das ist der ambulante Pflegedienst, der einfach unterwegs ist bei den Leuten zu Hause. Das andere ist, wir haben eine Tagespflege im Haus, die ist ja meistens für demenzkranke Menschen da, die zur Entlastung der Angehörigen vor allen Dingen, wo die Leute den ganzen Tag bei uns sind. Also mit Fahrdienst von morgens bis abends, können täglich kommen, können aber auch nur einen Nachmittag kommen, zum Beispiel in der Woche. Und da ist wirklich der Fokus, die Betreuung von Menschen mit Demenz, um einfach die Angehörigen zu entlasten und möglichst lange, dass sie möglichst lange zu Hause bleiben können. Ja, dann haben wir noch unser Bürgermobil. Das kannst du mit Eintritt des Rentenalters nutzen. Das heißt, wenn du dein Auto abgeben willst oder noch nie eins hattest, fahren wir dich innerhalb von Brandenburg und Flinsbach von A nach B zum Arzt, zum Einkaufen, in die Apotheke und so weiter. Das ist was super angenommen wird. Machen wir jetzt, ich glaube, schon 4 oder 5 Jahre mittlerweile, wird finanziert von Brandenburg und von Flinsbach, von den Kommunen.
Kostet mich das nichts oder kostet mich das ein bisschen was?
Das kostet dich eigentlich gar nichts, sondern du kannst spenden. Die meisten Leute, die das öfter nutzen, die spenden halt im Monat einen bestimmten Betrag. Genau. Und du rufst einen Tag vorher an und dann wirst du da von A nach B gefahren. Und das ist eigentlich wirklich eine ganz, ganz tolle Einrichtung, weil du weißt es, wie das bei uns ist in Brandenburg. Du hast halt auch die Supermärkte teilweise relativ außerhalb. Du hast lange Wegstrecken. Öffentlicher Nahverkehr, ja, Hammer. Wir haben einen Zug nach Rosenheim, aber wenn du halt irgendwo hinten in Milbing wohnst und musst zum Einkaufen und hast kein Auto und magst nicht, dass du jedes Mal die Schwiegertochter oder die Tochter oder einen Sohn fragen musst, dann kannst du halt bei uns anrufen und das dann machen, wenn du lustig bist. Also einfach, um die Selbstbestimmung im Alter einfach ja, möglich zu machen.
Du hast was ganz Wichtiges gesagt vorher, nämlich dieses Zuhause lange bleiben können, Anno. Ich habe mal diesen Flyer in der Hand gehabt von der Wohnberatung vom Landratsamt und ich finde, dass die tatsächlich wirklich einen sehr, sehr guten Job machen. Also diese Ehrenamtlichen, die da ausgebildet werden und diese Beratungen machen. Aber wenn ich mir diesen Flyer anschaue, dann ist da vorne drauf sind da zwei sehr betagte ältere Herrschaften. Wäre es denn nicht geschickter zu gucken, dass man Menschen, die schon jünger sind, auch darauf vorbereitet, dass sie ihre Wohnungen frühzeitig so herrichten, dass man vielleicht später länger drin wohnen kann? Also ich finde auch, das ist jetzt wirklich nur meine persönliche Meinung, da hatte ich ja schon ganz lang mit diesem Begriff Seniorenbeauftragte, weil sich da viele Menschen noch nicht angesprochen werden, wenn sie auch zwischen 70 und 80 sind, weil Senioren ja immer die Allerältesten in so einer Gesellschaft sind. Findest du, dass es da so ein bisschen Nachholbedarf auch noch gibt, da jünger anzusetzen, auch bei bestimmten Themen?
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist so ein Thema, Lola. Je näher du dahin rutscht an diese ganzen Themen, desto weniger wirst du was davon wissen. Ja, das ist ja nur natürlich, weil du vielleicht die ersten Defizite an dir selber wahrnimmst oder an deiner Umgebung wahrnimmst. Und je weiter es weg ist, desto weniger willst du dich auch damit beschäftigen, weil du denkst, ja, das ist ja irgendwann, kann ich ja irgendwann mal nochmal machen. Also das ist ja, das Thema Wohnen ist was uns ja alle beschäftigt. Das beschäftigt uns ja, das beschäftigt die jungen Familien, die bei uns keinen Wohnraum finden. Genauso wie ältere Herrschaften, die einfach in großen Häusern vielleicht sogar leben, mit großen Garten davon überfordert sind, aber einfach auch kein gutes barrierefreies Angebot haben, weil sie in dem Ort wohnen bleiben wollen. Ja? Und das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil das eine ist, baue ich einen gesellschaftlichen Druck auf, dass Menschen sich verändern sollen im Alter und in eine neue Wohnform ziehen wollen und wie auch immer. Oder sage ich, jeder soll so alt werden können, wie er will. Das würde ich unterstreichen, weil das finde ich ganz, ganz wichtig, dass jeder seine eigene Entscheidung treffen kann. Nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man die Leute einfach viel, viel mehr aufklären, was es gibt. Oder auch als Kommune natürlich auch mehr barrierefreien Wohnraum schaffen, dass es überhaupt mal die Möglichkeit gibt, dass jemand sagen kann, Mensch, toll, und da ziehe ich ein oder das gefällt mir oder da habe ich einen Aufzug und eine ebenerdige Dusche und so weiter.
Ja, oder bei uns in der Region ist ja ganz stark auch immer die Diskussion über einheimischen Grund und bauen können. Vielleicht auch mal zu überlegen, dass es nicht darum geht, nur wer baut, sondern auch wie wird gebaut. Also wenn ich eine Familie ermöglichen kann, dass sie vielleicht gleich eine barrierefreie Einliegewohnung mit aufnimmt. Ist ja egal, es muss ja nicht sofort jemand drin wohnen, dem es nicht mehr gut geht, sondern wo halt die Türen schon mal breiter sind, wo man das halt alles von Haus aus so macht, da mehr Anreize zu schaffen. Ich glaube, da wäre schon von politischer Seite her auch noch einiges mehr möglich, als es das im Moment auch ist.
Absolut.
Und ja, also ich weiß, wenn ich mehr erfahren hätte früher schon, dann hätte ich mir schon ganz anders Gedanken gemacht. Und so eine Offensive, glaube ich, die jetzt nicht nur ausgerichtet ist auf wirklich Menschen, die dann schon ein bestimmtes Alter erreicht haben und davon eigentlich jetzt im Moment nichts hören wollen, sondern Aufklärung und Information schon viel früher an die Altersgruppe, wie ich sie jetzt bin, vielleicht einfach auch schon zu richten, wäre tatsächlich einfach nochmal so eine Idee. Wie erlebst denn du so in deiner täglichen Arbeit dieses Thema Selbstbestimmung von älteren Menschen oder auch erkrankten Menschen?
Also ganz kurz nochmal zum Thema Wohnen, ist vielleicht ein guter Hinweis. Wir haben ja jetzt in Rosenheim mit der Hochschule dieses Projekt Mein Haus 4.0. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, Lola?
Ich habe gehört, aber ich habe mich noch nicht wirklich damit beschäftigt.
Genau, also da freue ich mich jetzt wirklich drauf, weil da wird ja eine Musterwohnung entstehen, wo du genau diese ganzen technischen Assistenzsysteme auch mal ausprobieren kannst, ja? Und ich glaube, dass das schon die Zukunft wird. Es ist wird die Zukunft auf der einen Seite zu sehen, wie bauen wir. Und da sehe ich schon, dass es ein Umdenken gibt, auch ein Umdenken von den Bauherren und vor allen Dingen jetzt in dem ganzen Sanitärbereich. Also es wird ja quasi nichts mehr anders als ebenerdige Duschen eingebaut. Also jetzt mal ein banales Beispiel, aber da verändert sich schon was. Und ich glaube, wenn du das erstmal so siehst und so erproben kannst, was es denn auch alles an technischen Systemen gibt, umso stärker etabliert sich das auch in der Wahrnehmung von jungen Leuten. Und dann, wie gesagt, dann baut man schon ganz anders für die Zukunft, beziehungsweise setzt man auch einen anderen Fokus und denkt da schon dran. Und ich glaube auch, dass jetzt eine Generation von Menschen älter wird, jetzt zu deinem Thema zur Selbstbestimmung, die einfache Selbstbestimmung ganz, ganz anders gelebt haben in ihrem Leben. Denn das sind jetzt natürlich die 68er, die jetzt alt werden, ja, oder? Mhm. Genau. Die haben schon für ganz andere Werte gekämpft. Das sind Menschen, die ganz anders aufgewachsen sind. Das sind auch Menschen, die ganz andere Ansprüche haben. Und die Generation der Trümmerfrauen, die nach dem Krieg das Land wieder aufgebaut haben, die den Krieg erlebt haben, die stirbt ja langsam aus. Also das heißt, wir haben da ja einen Generationenwechsel da. Und ich glaube, dass die Selbstbestimmung von dieser Generation sehr stark eingefordert wird. Also die stellen sich da schon hin und sagen, nee, möchte ich nicht. Oder so möchte ich leben. Oder können genau definieren, wie sie sich das Leben im Alter vorstellen. Und das finde ich gut.
Solange man selber noch in der Lage ist, das so zu steuern. Aber wenn ich jetzt irgendwie mir vorstelle, es geht jetzt gesundheitlich mit mir so ein Stück weit bergab, körperlich als auch vielleicht geistig, das ist ja auch ein schwieriger Moment für Angehörige zu entscheiden, wann kann jemand eigentlich noch selbstständig leben und sich versorgen, gucke ich dazu, auch wenn es vielleicht nimmer so ist, wie es war, als ich noch jung war, meine Eltern noch jünger waren, kann man die Hilfestellung überhaupt geben, macht man sich Sorgen, so dieser Spagat zwischen, stecke ich jetzt jemanden irgendwo hin, weil ich meine, er ist da besser aufgehoben.
Ja.
Welche Berührungen habt ihr da?
Ja, natürlich ganz viel. Also ich glaube, das ist ein Thema, das kommt immer darauf an, wie die Familiensituation ist. Und wir haben mit genau dieser Problematik, Lola, die du gerade schilderst, haben wir natürlich ganz, ganz viel zu tun. Und wir geben da Hilfestellung und ich kann jedem nur raten, gerade den Angehörigen, sich frühzeitig einfach Hilfe zu holen. Und das ist so ein schleichender Prozess, weil man ist ja nicht von heute auf morgen pflegebedürftig, sondern das geht ja ganz langsam. Und dazu zu schauen, dann entwickeln natürlich auch viele ältere Menschen, die ihre Defizite ja noch ganz stark wahrnehmen, die entwickeln ja da, ich sage jetzt mal Mechanismen, um das auch so ein bisschen zu vertuschen.
Also ja? Strategien, ja.
Ja, richtige Strategien. Also da geht es dann los mit gelben Zettelchen am Kühlschrank oder man tut bestimmte Dinge so ab und sagt, ach ja, das habe ich jetzt vergessen oder so. Oder du siehst ja normalerweise als Angehörigen auch deine Mama oder dein Papa nicht jeden Tag, sondern halt in bestimmten Abständen. Sowieso, wenn du weiter weg wohnst, ist es nochmal was anderes. Und in dieser Zeit, wo du die Angehörigen siehst, kannst du das ja nicht sofort beurteilen, wie schlimm das tatsächlich ist. Und oft erleben wir das, dass die Angehörigen sagen, jetzt mein Papa, meine Mama ins Krankenhaus gekommen und auf einmal ist sie zurückgekommen und war demenzkrank. Ja? Das hat aber nichts mit dem Krankenhaus oder mit dem Krankenhausaufenthalt zu tun, sondern das hat damit was zu tun, dass das so bewusst wird, weil nämlich zu Hause sich die Leute in ihrer eigenen Umgebung natürlich ihre Strategien schaffen. Die wissen genau, wo was liegt. Die finden sich da zu Hause zurecht und auf einmal werden sie da rausgerissen, kommen ins Krankenhaus und sind da auf einmal völlig desorientiert, weil sie sich nicht auskennen, weil sie nicht wissen, wo ihr Kamm liegt, wo ihr Zahnbürste ist und wer ihn in die Tasche eingepackt hat, sage ich jetzt mal. So ganz banale Sachen. Und das ist oft der Moment, wo es dann wirklich schwierig wird oder wo es den Familienangehörigen dann auffällt, dass es einfach eine Veränderung gibt. Und da muss man dann wirklich unterstützen und da rate ich jedem, sich wirklich Hilfe zu holen. Und es gibt ja viele Einrichtungen wie unsere. Also wir haben ja das Glück hier im Landkreis Rosenheim, dass wirklich ganz viele auch tolle kleine Sozialwerke und Nachbarschaftshilfen gibt, die genau diese Hilfen anbieten. Da rate ich wirklich jeden, sich rechtzeitig einfach mal zu erkundigen, zu gucken, was kann man machen und da einfach auch jemanden von außen dazu zu holen.
Aber erlebst du das auch, dass Leute zu euch quasi geschickt werden, die da nicht sein wollen? Also so in der Tagespflege auch, oder ist es eher seltener? Also wahrscheinlich ist es seltener, weil es ist ja wirklich schön bei euch. Aber tatsächlich so ein, also gibt es diese Menschen auch, die sagen, naja, wäre ich halt echt für mich zu Hause?
Also am Anfang schon, weil da natürlich wahnsinnige Ängste da sind. Die Leute kommen zu uns und haben das Gefühl, sie sind abgeschoben worden, ja? Oder was soll ich denn jetzt hier? Und da sind ja lauter Leute, die sind ja viel schlechter drauf als ich oder so. Oder denen geht es schlechter oder ich bin doch nicht doof. Oder so diese Argumentationen, die kommen natürlich schon. Die Leute haben einfach auch dann am Anfang Unruhezustände. Und das gibt sich relativ schnell, weil erstens mal unsere Kollegen dann natürlich wahnsinnig gut geschult sind und das gut auffangen können. Und allein dadurch, dass jeder am Abend wieder heim darf. Gell, dass die einfach irgendwann mal wissen, unsere Gäste in der Tagespflege, sie dürfen wieder nach Hause. Und am Abend kommt der Bus und fährt auch alle wieder heim. Da darf keiner da bleiben, in Anführungszeichen. Mhm. Sondern jeder hat sein Zuhause noch und ist einfach nur tagsüber bei uns. Also insofern spielt sich das relativ schnell immer ein. Aber wir haben natürlich auch Fälle, das kommt sehr selten vor, wo die Tagespflege einfach dann nichts für die Familie ist. Und das ist auch okay. Wir haben ja Gott sei Dank die Möglichkeit, dass es viele verschiedene Möglichkeiten gibt im Bereich der Pflege, dass sich die Leute einfach aussuchen können, wie sie leben wollen, beziehungsweise es ja auch dann immer noch die Möglichkeit gibt, gerade wenn es in der Nacht einfach die Versorgung ganz, ganz schwierig wird, dass sie dann einfach in einer stationären Einrichtung kommen. Aber genau. Also.
Vor so ein paar Jahren haben Kollegen von mir ein Projekt mit geflüchteten Jugendlichen und einheimischen Jugendlichen durchgeführt. Und da ging es so um das Dorf der Zukunft und die unterschiedlichen Gruppierungen haben sich so ausgedacht, was brauchst du in so einem Dorf? Und dann haben die sich alle wieder getroffen und mussten quasi so ein bisschen auskarteln, was braucht es da? Ja, da braucht es einen Supermarkt, eine Kirche, was auch immer. Und die einheimischen Jugendlichen haben damals gesagt, wir brauchen unbedingt dieses Seniorenheim, also dieses Altenheim, weil uns sind unsere Eltern und unsere Großeltern so wahnsinnig wichtig. Und die geflüchteten Jugendlichen haben gesagt, sie verstehen das nicht. Weil wenn die euch so wichtig sind, warum schickt ihr die dann in ein anderes Haus? Und demgegenüber steht etwas ganz Krasses, was ich berichtet bekommen habe, nämlich, dass es auch Stämme gibt in Afrika, die ihre Alten, die quasi nur noch Arbeit machen oder nichts mehr Produktives beitragen können, auch vor die Dörfer schicken und die dann irgendwo einsam in irgendwelchen Hütten sterben. So, also so dieses auf der einen Seite ein ganz extremes, wir fangen jemanden innerhalb der Familie auf und kümmern uns persönlich, weil uns die Menschen wichtig sind, und diese Funktionalität auf der anderen Seite zu sagen, wir können es uns nicht leisten, dass wir uns um die anderen noch weiter kümmern. Wo bewegen wir uns denn in diesen beiden Extremen gerade so heute, 2021, mit unserer Gesellschaft in Oberbayern?
Tja, wir haben, glaube ich, einfach momentan einen extrem großen gesellschaftlichen Wandel zu bewältigen, Lola. Und der ist, mit dem werden wir uns noch lange beschäftigen müssen. Dazu gehört auch, wie gehen wir mit älteren Menschen um, wie gehen wir mit Senioren um, wie gehen wir mit Pflege um, was ist uns das wert? Und du weißt es, bei uns im ländlichen Raum war das früher so, da hat es ein Austragsheisel gegeben. Genau. Ja, so, das war so der Hof, die Familie und der Opa oder die Oma, die haben ihre Aufträge gehabt. Ja, die haben halt dann, die waren halt fürs Holz zuständig haben in der Küche mitgeholfen oder wie auch immer. Ja, also jeder hat so ein bisschen seinen Platz gehabt und hat sich da auch eingefunden und das war in Ordnung, das war die Familienstruktur. Und heute ist es halt so, es gibt halt diesen großen Hof und diese große Familie nur noch ganz, ganz selten. Bei uns Gott sei Dank schon noch und das ist auch schön und es wird auch sehr stark gepflegt und die Traditionen werden gepflegt und ältere Leute mit eingebunden. Aber es ist nicht mehr in Anführungszeichen normal. Das hat einfach was damit zu tun, dass natürlich auch die Familienstrukturen nicht mehr so sind, dass man nicht mehr am gleichen Ort lebt und arbeitet, dass Familie wegzieht. Also es sind ja ganz, ganz viele Aspekte, die da mit reinspielen. Und ich glaube, dass wir jetzt ganz aktiv daran arbeiten müssen, und zwar alle Beteiligten, die damit zu tun haben, dass wir uns überlegen, welchen Stellenwert haben ältere Menschen bei uns und welchen Stellenwert hat auch Pflege bei uns. Und wie wollen wir mit den Menschen, die hilfsbedürftig sind, in Zukunft umgehen? Und ich glaube, wir bewegen uns immer noch auf einem sehr hohen Niveau, trotz alledem, wie wir Menschen versorgen. Ich habe in vielen anderen Ländern gelebt und ich weiß, wie das ist, wenn du in Spanien krank wirst und eine Nummer ziehen musst in einem Centro Salud. Das weiß ich nicht. Jeder, der vielleicht im Krankenhaus schon mal war in Spanien und sowas miterlebt hat, der weiß das auch, wie das ist. Und dass es halt Menschen mit Geld gibt, die sich eine gute Versorgung leisten können, und welche ohne Geld, die dann einfach auf diese staatliche Unterstützung angewiesen ist, oder in vielen anderen Ländern auch. Aber wir müssen schon aufpassen, finde ich, dass wir jetzt wirklich ganz stark uns um die Bereiche Fachkräftemangel kümmern, dass wir uns einfach darum kümmern, dass Pflege was wert ist, dass wir da viel Geld reinstecken und auch das Berufsbild verändern. Und auch dadurch natürlich den Menschen möglich machen, so zu leben, wie sie im Alter leben wollen. Das heißt, am allerbesten das selbst entscheiden können, und zwar frühzeitig. Verschiedene Möglichkeiten zu bieten, das heißt, ein betreutes Wohnen zu bieten oder eine WG zu bieten oder einfach zu Hause zu bleiben. Und ich glaube, da müssen wir uns schon überlegen, wie wir das in Zukunft bewerkstelligen wollen.
Welche Rolle siehst du denn da bei den Medien? Also wie empfindest du denn die Darstellung von Alter und Älterwerden diesbezüglich, und was würdest du dir von Journalistinnen und Journalisten wünschen?
Also ich würde mir von Journalistinnen und Journalisten wünschen, dass sie da auch Geschichten drüber erzählen, und zwar auch positive Geschichten erzählen. Weil was wir in den Medien erfahren, sind nur Schreckensberichte über Zustände in Pflegeheimen oder Zustände in der ambulanten Versorgung oder. Und das ist wichtig, weil wir müssen darauf hinweisen, wenn was schlecht läuft, ja. Aber ich finde, wir müssen auch manchmal gute Beispiele bringen, weil es gibt ganz, ganz fantastische Versorgungen auch für ältere Leute. Es gibt tolle Einrichtungen, und das wird mir aber, ja, viel zu oft ist die Pflege oder sind Altenheime da auch zu negativ, wird darüber berichtet, und das finde ich eigentlich sehr schade. Also ich würde mir schon auch mal wünschen, auch mal positive Geschichten erzählen, auch in dem Hinblick, dass sich vielleicht dann auch wieder mehr Leute dafür entscheiden, diesen Beruf zu ergreifen, der ein ganz fantastischer Beruf ist. Mhm.
Du hast ja vorher gesagt, also viele Leute, die bei euch sind, sind an Demenz erkrankt. Mhm. Das ist ja so ein Thema, über das ich mich, also da mag ich so ganz ungern hindenken. Mhm. Gell? Also weil so dieser Gedanke daran, das selbst zu erkranken, finde ich ganz, ganz schrecklich, und auch der Gedanke daran, dass das jemanden treffen kann, der mir sehr nahe steht und der, ja, der langsam aber sicher vergisst, so, also der einen vielleicht irgendwann auch nicht wiedererkennt, wo die Person so verschwindet nach und nach, finde ich so einen ganz grausamen. Ist es aus deiner Erfahrung heraus möglich, auch sowas wie eine Prophylaxe, oder worauf sollte man denn deiner Meinung nach achten beim Älterwerden, um solchen Gefahren vielleicht ein bisschen ausweichen zu können? Vorsichtig formuliert.
Genau. Ja, mei. Also es gibt ja die Krankheit Alzheimer ist ja immer noch nicht so richtig erforscht. Oder ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr war 100 Jahre Alzheimer-Forschung. Es gibt ja da noch nicht wirklich eine Therapie, und es gibt aber auch noch nicht wirklich, man weiß noch nicht wirklich genau die Hintergründe, warum erkrankt jemand an Alzheimer und warum nicht. Aber das ist jetzt die Alzheimer-Erkrankung. Demenz an sich ist ja der Überbegriff, und es gibt ganz viele unterschiedliche Arten von Demenz, beziehungsweise was ist eine Altersvergesslichkeit und was ist dann tatsächlich eine Demenz und eine Alzheimer-Demenz. Da ist ja auch ein großer Unterschied. Und altersvergesslich werden viele Leute, und eine ganz wichtige Prophylaxe dafür, es hört sich jetzt banal an, ist, sich rechtzeitig ein Hörgerät anzuschaffen. Und das ist ja auch immer sowas, was man sagt, ah ja, und brauche ich nicht und so weiter, und muss nicht unbedingt sein und sieht man. Und das hat ja immer was auch mit Defiziten zu tun. Das ist aber ganz, ganz wichtig, weil wenn ich meine Umgebung nicht mehr so richtig mitbekomme, wenn ich mich an Gesprächen nicht mehr beteiligen kann, hat das zwei Sachen, die dabei rauskommen. Das eine ist, mein Gehirn wird nicht mehr so richtig aktiviert. Und das andere ist, ich kann auch in eine Depression reinfallen, weil ich einfach nicht mehr so richtig am Leben teilhaben kann. Deshalb ist zum Beispiel ein Hörgerät sich anzuschaffen eine wichtige Prophylaxe. Das andere ist, viele Freunde zu haben, viele unterschiedliche Menschen um sich herum zu haben, viel in der Luft zu sein, Ernährung spielt was, Sport ist ein Thema. Also es gibt so, ich sage jetzt mal, alles, was wir normalerweise für unsere Gesundheit tun, für unsere seelische und für unsere körperliche Gesundheit, ist auf jeden Fall auch eine gute Demenzprophylaxe und dem zuträglich.
Also hat auch was damit zu tun, welche Reize kommen bei mir an, oder? Genau. Und was also, fordert mich und
genau, welche Reize kommen im Gehirn an, was fordert dich, viel an der frischen Luft zu sein, auch diese Reize draußen zu haben, sich zu bewegen, ja, um die Durchblutung zu fördern. Lauter solche Themen, die sind auf jeden Fall, können die gegen Demenz wirken. Ob man daran erkrankt oder nicht, hat dann auch mit persönlichen, individuellen Sachen zu tun, wie genetische Dinge vielleicht auch und.
Jetzt machen wir so einen kleinen philosophischen Exkurs. Glaubst du, dass man das, was man vergessen hat, eigentlich nie erlebt hat?
Nein, das glaube ich nicht. Weil ich glaube, dass man wahrscheinlich Dinge nie so ganz vergisst. Die sind immer noch irgendwie da. Also, und zum richtigen Zeitpunkt, wenn man mal wieder irgendeinen Geruch in der Nase hat oder irgendein Gefühl, oder dann kommt diese Erinnerung wieder hoch. Und deshalb glaube ich, dass jedes von unseren Erlebnissen, die wir gemacht haben, auch Erlebnisse, die wir verdrängt haben oder an die wir uns nicht mehr so gerne zurückerinnern, dass sie trotzdem irgendwie in unserem Körper irgendwo verankert sind, in unseren Zellen oder wie auch immer. Doch, das glaube ich schon. Ich glaube, dass nichts umsonst passiert auch. Also, dass es für alles einen bestimmten Grund hat.
Ihr versucht ja auch tatsächlich so Erinnerungen auch bei Menschen, die viel schon vergessen haben, wieder zurückzubringen. Ja. Ich glaube, so ein Ding ist ja auch dieses Angebot dieser Fahrräder, die ihr habt. Magst du da noch mal ganz kurz was drüber erzählen?
Ja, also das ist ja, wir haben ja unseren Preis, von dem du erzählt hast, den wir bekommen haben mit Start Social, haben wir für unser Projekt bekommen, Mehrgenerationensport. Und das ist auch wieder so eine besondere Geschichte von unserem Haus, weil der Sebastian Wiesner, der das als Projektleiter macht, den hast du ja auch mal kennengelernt, der ist ja schon ganz, ganz lang im Mehrgenerationenhaus und hat Ja, und war schon als Schüler, glaube ich, mit einem Schülerpraktikum bei uns, hat dann noch Zivi bei uns gemacht, also so lange ist das schon her.
Da gab's sämtliche noch, Stationen
gab's noch Zivildienst, genau, hat dann immer so gejobbt und hat dann Sport studiert und nebenbei bei uns gearbeitet. Und der hat das einfach aufgebaut und gesagt, okay, es ist wichtig, dass ältere Leute Sport machen, dass sie sich bewegen. Und einer von seinen Ideen war eben dieses Fahrrad. Und das Tolle an diesem Radl ist, man sitzt nebeneinander, man sitzt nicht hintereinander, es ist ein Tandem, wo man miteinander fahren kann. Und das ist elektro angetrieben. Und das sieht sehr spacig aus, ja, und wenn das durch einen Ort durchfährt, dann weiß man, da sind unsere ehrenamtlichen Kollegen unterwegs oder unser Sportler unterwegs. Und man wird da wahrgenommen und es werden auch die Leute, die da drauf sitzen, wahrgenommen. Mal wieder, die sieht man mal wieder durch den Ort fahren. Und viele von unseren Klienten, die das auch mit nutzen, für die war das früher das einzige Fortbewegungsmittel, ein Radl, ja. Also die haben, da ein Auto hat es irgendwie nicht glitten oder hat man einfach nicht gehabt oder Frauen haben oft keinen Führerschein. Und die sind wieder am Radl unterwegs mit eigener Muskelkraft und fahren da durchs Dorf durch. Und das sind Erlebnisse, die wir da haben, Lola. Das ist wirklich also ganz, ganz fantastisch, weil das ist so eine Lebensqualität, dass wir den Menschen zurückgeben, ja, dass sie einfach ihre Defizite vergessen, dass sie wirklich... dass sie wieder am Leben teilhaben können und vor allen Dingen, dass sie gesehen und wahrgenommen werden, das ist wirklich was ganz was Besonderes. Und was ich auch so als Nebeneffekt einfach schön finde, dass egal, was dir fehlt, egal, wie vergesslich du vielleicht geworden bist, dass du einfach ein Teil von einem Ort bist und das sind sie dann wieder, ja. Mitten in der Gesellschaft, ja, die kehren einfach dazu und schauen dann, was erbaut worden ist in Brandenburg, das ist natürlich immer total wichtig, ist klar, und wo, wie, wer und so weiter und erzählen dann die Geschichten, was früher wo los war und das ist einfach eine richtig tolle Geschichte und ich bin froh jetzt, wenn die ersten Frühlingsstrahlen rauskommen, dann werden die Radl wieder geputzt. Und wieder aktiv gemacht und dann sind wir hoffentlich bald wieder unterwegs.
Und man kann sich das bei euch auch ausleihen.
Genau, also man kann sich diese Räder bei uns ausleihen. Das ist auch sowas, ich sage jetzt mal, wenn man die Oma besucht als Enkel, ist das jetzt nicht besonders lustig, wenn man dann nur am Tisch sitzt und Kaffee trinkt und ratscht und so weiter. Und dann wird es vielleicht irgendwann mal doch langweilig oder auch für die Oma mal langweilig. Und es ist ganz wichtig, dass man da einfach so ein neues Miteinander schafft und miteinander sporteln kann. Und deshalb verleihen wir die Räder auch. Einfach bei uns anrufen und dann kann man sich die abholen. Ist relativ einfach zu handeln, kriegt man nochmal Einweisung und ist dann unterwegs in der Familie.
Das ist eine wahnsinnig schöne Sache. Also ich habe mir die auch schon angeschaut, das ist wirklich sensationell gut. Wenn du, hast du vorher gesagt, Fachkräftemangel ist einfach Thema, also das wissen wir alle. Ich glaube, zwei Fragen, die ganz groß dastehen, ist, wer soll es in Zukunft bezahlen und wer soll die Arbeit machen? Gehst du davon aus, dass die Zukunft Pflegeroboter sind?
Nein. Mm-mm. Auf gar keinen Fall. Wir haben mal eine Veranstaltung gemacht zum Thema Robotik. Es war total spannend in der Gesundheitsregion Plus. Da war, jetzt habe ich den Namen vergessen, aber eine Wissenschaftlerin da aus Garmisch, die forschen da ja dran an dem Thema Robotik. Und der Herr Professor Müller von der Hochschule in Rosenheim war auch nochmal mit dabei. Und das ist einfach ganz klar, ein Roboter wird niemals diese extrem komplexen Handlungen machen können wie eine Pflegekraft. Und da reden wir jetzt noch gar nicht von der Empathie. Ja? Also das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Aber allein die Handlungsweise, was du, wie ein Mensch funktioniert, das wird nie eine Maschine abbilden können. Also diese Angst, die man hat vor dem Thema, uns werden mal Roboter pflegen. Lola, da braucht man keine Angst haben, weil das glaube ich einfach nicht. Was definitiv sein wird, dass wir immer mehr Technik gestützt oder technische Unterstützung für den Pflegebereich bekommen werden. Und das ist auch gut so, das ist eine gute Entwicklung. Ja, auf jeden Fall. Also, und das merkt man jetzt schon, wenn du mal in einer Intensivstation warst, dann weißt du halt auch, der Pflegeberuf, der ist ein hochkomplexer technischer Beruf. Ja, also das heißt, du hast ganz viel mit Hilfsmitteln zu tun. Du hast mit Pharmazie zu tun. Du hast mit Gerontopsychiatrie zu tun. Du hast so ein breites Feld an möglichen Spielwiesen, auf die du dich spezialisieren kannst. Und das ist ein so extrem anspruchsvoller Beruf, den wird niemals ein Roboter machen können. Das ist einfach so. Und da habe ich überhaupt keine Angst davor. Das Thema Fachkräftemangel, das ist, ich rede da oft oder ich habe schon öfter mit unserer ehemaligen PDL, die uns immer noch unterstützt, die Monika Jacobi, ein ganz, ganz fantastischer Mensch drüber. Und die sagt, ach, das gab es schon immer, dieses Auf und Ab. Und dann gibt es mal wieder so Hochzeiten, dann will wieder jeder eine Pflegekraft werden, dann geht es mal wieder runter. Also ich habe das schon oft erlebt in meinem Leben. Und trotzdem haben wir jetzt natürlich eine sehr starke Veränderung und eine sehr starke Spirale nach unten. Und
naja, wir haben ja auch einfach eine demografische Entwicklung, die wir uns angucken. Das. Und ganz, ganz viele oben, die jetzt älter sind und jetzt mal nur prozentual gesehen von denjenigen, die den Beruf ergreifen wollen, glaube ich, wird es sich wahrscheinlich gar nicht mal, auch wenn es sich nicht unterscheidet, ist es ja von der Anzahl her von den jungen Menschen, die wir gerade zur Verfügung haben, die überhaupt in Ausbildung gehen, schon mal weniger.
Viel, viel weniger.
Und genau. Wir haben ja auch noch das Problem, dass es bei uns nicht an der Landesgrenze aufhört. Wir haben ja viele Jahre uns ja geholfen mit Kräften aus dem Ausland, die jetzt auch woanders oder zu Hause auch langsam bessere Bedingungen bekommen und dann natürlich nicht mehr zu uns unbedingt wollen.
Das ist richtig. Also es sind ganz, ganz viele Aspekte, die damit reinspielen. Und wir brauchen viel, viel mehr Pflegekräfte und wir brauchen auch mehr Leute, die diesen Beruf ergreifen. Und das ist ein Thema, das nicht mit einer pauschalen Idee zu lösen ist, Lola, sondern da spielen total viele Aspekte mit rein. Und ein Aspekt ist der, dass, ich weiß nicht, ob du das schon mal im sozialen Beruf erlebt man das ja häufig, wenn du sagst, was du für einen Beruf hast, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du bist Sozialpädagogin und arbeitest mit Jugendlichen, bekommst du wahrscheinlich manchmal eine ähnliche Reaktion als jemand, der sagt, er arbeitet in der Pflege oder er ist Krankenschwester oder Pflegekraft, die dann sagen, ja, ganz toller Beruf, finde ich super, dass du das machst, aber für mich wäre es nicht.
Ich könnte es nicht, genau.
Und das ist sowas, wo ich mir denke, mein Wahnsinn. Also das ist so als, wie soll ich das jetzt sagen, das ist so als Kompliment verpackt. Und es ist aber eigentlich die schlimmste Aussage, die du bekommen kannst, wo ich mir immer denke, was hast du für ein Bild von diesem Beruf oder was hat die Gesellschaft für ein Bild von diesem Beruf? Und das ist unglaublich schade. Und ich hoffe, dass wir das durch gute Vorbilder unbedingt verändern können und dass viele Menschen merken, was das für ein toller Beruf ist und in den Beruf einsteigen. Und vor allen Dingen auf der anderen Seite, wir auch die Bedingungen dafür schaffen, dass auch diejenigen, die den Beruf ergriffen haben, den möglichst lange durchhalten und möglichst lange dabei bleiben. Weil wenn eine Pflegekraft einfach aufhört aus ihrem Beruf, weil die Bedingungen nicht mehr passen, weil sie für was sie ihren Beruf ergriffen haben, nämlich Menschen zu helfen, einfach nicht mehr machen kann, weil sie ständig unterbesetzt sind, weil sie die hundertste Doppelschicht nacheinander schieben muss, weil sie entscheiden muss, ob sie erst zum sterbenden Menschen oder erst zum Notfall hüpfen muss, weil es zu wenig Leute gibt. Das ist doch fürchterlich und da muss man unbedingt was machen, dass wir da bessere Bedingungen für die Pflege schaffen. Das eine ist natürlich Gehalt und das andere ist aber auf ganz, ganz sicher auch, wie gestalten wir Dienstpläne, wie gucken wir, dass wir die Arbeitsbedingungen in den Kliniken, in den Pflegeheimen, im ambulanten Dienst verbessern und wie schaffen wir es, viele Leute in den Beruf zu bekommen und vor allen Dingen dort auch zu halten oder sogar wieder für den Beruf zu begeistern.
Und das ist aber tatsächlich ja auch eine finanzielle Frage, jetzt wenn man mal ganz von dem Gehalt mal absieht, wenn ich mir jetzt denke, ich gucke mir jemanden an, der diesen Beruf jetzt seit etlichen Jahrzehnten macht, die sind halt oft einfach körperlich auch fertig, das muss man einfach so sagen. Ja. Ich habe mal mit so einem Pflegedienstleiter in einem Klinikum gesprochen, der hat gesagt, naja, früher war das halt so, da hast halt die Schwester Elfriede gehabt, die war da halt schon seit 30 Jahren und dann konnte die halt nicht mehr so und die hat man als Team dann noch mitgenommen, weil die war wichtig mit ihrem Know-how und so, aber die konnte halt körperlich das auch nicht mehr leisten, was jetzt jemand Jüngeres kann. Das ist heute ganz schwierig geworden, solche Leute irgendwie da noch mitzutragen. Wäre es denn jetzt eigentlich nicht der erste Schritt zu sagen, man verbessert zunächst mal die ganze technische Ausstattung und die Hilfsmittel, damit das nicht mehr so stark auf den Körper geht, dass ich nicht auch schon bei Eintritt in den Beruf weiß, zum einen, ich werde schlecht bezahlt und ich bin wahrscheinlich mit Mitte 40 einfach körperlich fertig. Also, ist das so ein gangbarer Weg auch? Oder, und wo könnte man, denn du bist ja die Fachfrau, wo stellen wir Gelder auf? Wo könnte man da ansetzen, um zu sagen, naja, das rentiert sich jetzt im Sinne der Wirtschaftlichkeit vielleicht nicht, aber langfristig. Müsste das über die Politik kommen oder wo muss das herkommen?
Ja, natürlich. Also Lola, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil die Pflege an sich ist ja sehr divers. Ja, es gibt die Altenpflege, es gibt die Krankenpflege, es gibt ambulante Pflege, es gibt Intensivpflege, es gibt ambulante Intensivpflege. Es gibt so viel verschiedene Aspekte dieses Pflegeberufs und der Pflege, die man nicht so ganz in einen Topf werfen kann. Und so verschieden wie die Pflege ist, so verschieden sind auch die Problematiken, die damit einhergehen. Da geht es um den Bereich Forschung in dem Bereich. Ich denke, da sind wir schon auf einem ganz guten Weg, soweit ich das zumindest durchblicken kann. Wobei man ja immer sagen muss, ich bin ja Betriebswirtin und einfach keine Pflegefachfrau. Also da muss es auf jeden Fall Unterstützung geben, das ist klar. Aber ich glaube, dass es nicht nur die technische Thematik ist, sondern dass es zum Beispiel auch darum geht, auch einen Generationenwechsel in der Pflege mitzugestalten. Das heißt, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, so die Stationsschwester oder die schon ewig mit dabei ist, die einfach ganz wichtig ist mit ihrem Know-how, das sie mitbringt, dass wir die im Beruf halten können und vielleicht dass die mehr dann im Tagesdienst arbeiten kann, dass junge Kolleginnen, die das gut hinkriegen, vom Körperlichen her, dass die auch zum Beispiel finanzielle Anreize mehr kriegen, dass die jetzt zum Beispiel Nacht- und Wochenenddienste machen, dass es familienverträglichere Dienstpläne gibt. Also ich kann jetzt dann nur von uns sprechen, vom ambulanten Dienst, wo wir schon versuchen, dass nicht jede Pflegekraft so viele Wochenenddienste machen kann, muss, sondern dass wir halt da einfach normalerweise nur einen, maximal zwei Wochenenddienste machen, dass man einfach sich bei den Urlauben gut abspricht. Das hat ganz, ganz viel mit Management, mit Personalführung zu tun, mit Organisation zu tun. Und das ist eine sehr, sehr individuelle Sache, auf die man aber auf jeden Fall mehr achten muss, damit Menschen einfach auch länger in ihrem Beruf arbeiten können. Das hat was mit Teamgedanken zu tun. Das hat was mit Atmosphäre,
mit Wertschätzung, oder?
Mit Wertschätzung zu tun, wie ist die Stimmung im Betrieb? Wie gut fühlt man sich im Team? Es sind ganz, ganz, ganz viele Aspekte und das ist nicht nur eine technische Hilfe, die man braucht, sondern man braucht vor allen Dingen meiner Meinung nach im mittleren Management, also bei den Kollegen, die wirklich die Dienstpläne machen, die die Einteilungen machen und, diejenigen, die in der Früh da sitzen und Touren nachbesetzen müssen oder Dienste nachbesetzen müssen, weil jemand krank wird, die brauchen dringend Unterstützung und die müssen gestärkt werden in ihrem Beruf, damit sie die Atmosphäre, die Arbeitsatmosphäre gut gestalten können, sodass das für alle gut verträglich ist. Aber als allererstes braucht es mehr Menschen. Mhm. Weil wenn ich nicht mehr Menschen habe in dem Beruf, dann kann ich noch so einen tollen Dienstplan machen, dann wird der Dienst trotzdem nicht besetzt werden, den ich brauche. Also es ist so vielschichtig und es ist, glaube ich, echt ein schwieriges Thema. Und ich denke, Lola, wir werden das wahrscheinlich jetzt heute nicht unbedingt lösen können.
Schade eigentlich.
genau, in unserem Gespräch, aber wir müssen auf jeden Fall dran arbeiten und ich glaube, dass jeder für sich in seinem Team beste Voraussetzungen schaffen kann und dass man es dann gemeinsam schafft, wirklich diesen Beruf einfach so darzustellen, wie er ist, nämlich ein ganz, ganz toller und da auch mehr Leute dafür begeistern kann, den zu ergreifen.
Mhm. Ich habe noch so eine Schnellfragerunde an dich.
Oh je.
Und zwar zum Ersten, wenn du eine Sache auf dieser Welt verändern dürftest, was wäre das?
Oh, ich möchte, dass das Corona jetzt vorbei ist.
Super, ich bin voll dabei.
Bitte, ganz weg, nie wieder kommen.
Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen?
Ja, wenn jemand von meiner Familie Hilfe braucht.
Was ist für dich das Reizvollste an deinem Job?
Dass er immer anders ist.
Macht Leid egoistisch oder fördert es Empathie?
Beides.
Und für welche drei Dinge in deinem Leben bist du eigentlich am dankbarsten?
Für meine Familie, für meine Ausbildung und für meine Auslandserfahrung.
Ich habe jetzt noch so einen Schlussimpuls, den ich ganz gern von dir hätte, nämlich was wäre denn so deine Botschaft an unsere Generation, also die Leute in unserem Alter jetzt im Hinblick auf Pflege der Angehörigen und das eigene Altern?
Ein Respekt und eine Wertschätzung vor älteren Menschen zu haben, keine Angst vor Defiziten zu haben, immer das Beste aus jeder Lebenssituation zu machen und Geduld mit den Eltern zu haben und einfach nicht zu vergessen, ja, was Familie bedeutet und was die Eltern für einen schon alles gemacht haben.
Vielen lieben Dank, Evi, das war ein tolles Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin so viel Mut, Enthusiasmus und Tatendrang wie bisher und freue mich, wenn ich euch mal wieder irgendwann im Mehrgenerationenhaus besuchen darf.
Hoffentlich bald, liebe Lola. Vielen Dank für die Einladung.